Der Text für die heutige Predigt steht in Matthäus 14 von Vers 13 an. Es ist die sogenannte Speisung der 5000 oder wie es hier überschrieben ist, Jesus gibt einer großen Menschenmenge zu essen. Vorausgeht der Bericht, wie Herodes den Johannes den Täufer hat enthaupten lassen. Und hier heißt es nun, als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Doch es sprach sich herum, dass er wegfuhr, und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schick die Leute fort, dann können sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Wir haben hier aber nur 5 Brote und 2 Fische, entgegneten sie. Bringt sie mir her, sagte Jesus. Nachdem er angeordnet hatte, die Leute sollten sich im Gras lagern, nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern. Und die Jünger verteilten sie an die Menge. Und alle aßen und alle wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war, 12 Körbe voll. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet.
Jetzt muss ich den Tizi noch schnell ein bisschen in Aktion setzen. Kannst du mir beim Intro das Bild vom See schnell, wo das mit der Taufe draufsteht, mal schnell einblenden? Guten Morgen. Ich möchte euch nämlich zeigen, wo wir den Gemeindetag verbringen wollen, wie schön diese Lage ist. Falls die das eingangs noch nicht gesehen haben, das wird jetzt gleich hier erscheinen. Wir sehen also hier, in diesem Gebäude, hier drin haben wir einen Raum für die Zeit, wo wir zusammen sind. Wir haben eine Frau Grace Pfeiffer eingeladen. Sie ist asiatischer Abstammung und hat vermutlich einiges erlebt, das nicht so leicht verdaubar ist im Leben. Und sie wird dann uns etwas über Vergebung dann sagen, wie das eben dann funktioniert, wenn man sich nicht einfach beleidigt fühlt, sondern wenn man wirklich Schlimmes verkraften musste. Und hier drin wird dann die Sonntagsschule stattfinden, auf diesem Schiff. Und dann irgendwo da muss ich dann noch sehen, werden wir dann noch taufen. Der Oliver Jacki hat sich gemeldet, der wollte sich schon längstens taufen lassen, hat jetzt die Gelegenheit ergriffen, wenn wir da schon am See sind, praktisch Seeanstoß haben, dass wir dann taufen und da können sich noch andere gerne anschließen, die noch nicht getauft sind. Wer diesbezüglich Fragen hat, kann gerne auf mich zukommen. Jetzt kannst du wieder zurückgehen. Und wir haben ja jetzt nun diese Reihe Begegnungen mit Jesus. Und wir sind jetzt, wie wir gehört haben, bei der dritten Reihe, also beim dritten Punkt, Entschuldigung, jetzt. Also wir sind jetzt hier, keiner bleibt hungrig, es geht dann weiter, Religiosität wird entlarvt, ist übrigens ganz interessant, Jesus zu sehen, wie Jesus reagiert auf religiöses Leben, das halt vielleicht sehr religiös scheint, sehr fromm daherkommt, aber nur Fassade ist. Und dann Provokationen vermeiden, finde ich auch einen sehr interessanten Text, der mir da ins Auge gestochen ist, den man auch nicht so viel hört. Und dann die handgreifliche Verkündigung, das ist dann die Tempelreinigung, da werden wir dann auch sicher uns auch noch einige Gedanken machen können. Jesus bekam Bericht darüber, wie Johannes der Täufer enthauptet wurde. Ein schrecklicher und unwürdiger Tod musste Johannes erleiden, ein Mann Gottes. Und das war der Preis, den Johannes bezahlte für die Treue zu Gott. Dieser Bericht, als Jesus das hörte, ging an ihm nicht spurlos vorbei. Das ist ja auch immer so, finde ich immer faszinierend zu sehen, gerade auch im Leben von Jesus, dass ihn diese Dinge nicht einfach kalt lassen. Sie bewegen ihn. Und als Jesus das hörte, zog er sich zurück, er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Jesus wollte allein sein. Jesus wollte vermutlich etwas Abstand gewinnen. Er wollte sich mit dem Tod des Johannes beschäftigen. Vermutlich wollte er eine Zeit der Trauer haben. Und ich denke auch, Jesus machte sich Gedanken über den Tod, der vor ihm steht, der noch schrecklicher, noch demütigender sein wird als der Tod des Johannes. Und manchmal muss man, so wie es Jesus hier macht, sich zurückziehen, um unbeobachtet traurig zu sein. Manchmal muss man sich wie aus diesem Alltagsgehetze herausnehmen, um Dinge zu verarbeiten. Und unsere Gesellschaft und unser Leben leidet ein Stück weit von dieser Ruhelosigkeit. Wir machen einfach weiter, weiter, weiter. Und manchmal braucht es Zeit zum Trauern, Zeit zum Weinen, einfach für sich. Einfach, dass es mal rauskommt. Wir brauchen Zeiten der Stille, damit wir unsere Gedanken wieder einmal ordnen können und Kräfte sammeln. Dass wir durchgelüftet werden. Jesus lebte dieses Prinzip von Einkehr und Sendung. Das ganz deutlich zu beobachten. Immer hat er wieder versucht, sich zurückzuziehen. Leider ist es ihm nur sehr selten gelungen, dass er sich zurückziehen konnte und Ruhe fand. Die Menschen wollten ihn sehen. Ich wäre genauso gewesen. Alle sind ihm nachgerannt. Sie wollten ihm zuhören, sie wollten von ihm geheilt werden. Und die einzige kurze Ruhezeit, die Jesus nutzen konnte, war die Überfahrt mit dem Schiff. Es sprach sich herum, dass er wegfuhr und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Während Jesus auf dem See war, da war ein Aufruhr, die Leute um den See herum, alle, offenbar war die Richtung des Schiffes so klar, dass die wussten, an welche Ecke man laufen muss. Der See ist ja auch nicht ganz unübersichtlich, der See Genezareth. Also sie haben das genau beobachtet. Eine riesige Menschenmenge eilte um den See Genezareth. Das war ein riesiger Aufmarsch, machen wir uns ja gar keine Vorstellung. Das waren 10.000 bis 15.000 Menschen, die um den See herumgingen. Ich denke, Jesus hat die vermutlich schon, hat das schon gemerkt, dass sich da etwas zusammenbraut. Und als Jesus mit dem Schiff landet, waren sie bereits dort. Und was an diesem Tag und vor allem gegen Abend dann geschah, das wollen wir heute miteinander genauer betrachten. Budgetiertes Leben. Budget ist ja in, kennen wir auch von der Migros, ich möchte ja keine Schleichwerbung machen. Ich habe das jemandem gesagt, du, meine Disposition von heute ist budgetiertes Leben, hat er gesagt, oh, das finde ich nicht gut. Und nachher hat er mir zurückgeschrieben, er ist vielleicht doch gut. Ich möchte mit dem etwas ganz Bestimmtes sagen, ich habe es extra so formuliert, dass es vielleicht uns hängen bleibt. Und vielleicht in den nächsten Tagen wir immer denken, nee, ich will nicht budgetiert leben. Jedes Mal, wenn ihr in die Migros geht und ein Budgetprodukt seht, nein, ich möchte nicht budgetiert leben. Ich weiß nicht, was Jesus dachte, als er die Menschenmenge sah. Er wollte doch für sich allein sein. Und nun das? Er hätte gleich wieder in den See stechen können. Hallo, 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 wir gehen weiter. Und er hätte sich einen Ort aufsuchen können, an dem er dann wirklich allein gewesen wäre. Aber Jesus verhält sich natürlich anders. Er dachte nicht zuerst an sich und an seine Bedürfnisse. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff in tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Als Jesus diese Menschen sah, die orientierungslos waren, die ihm nachliefen, die nicht offenbar im Volk keinen Halt fanden, in ihren religiösen Führern keine Orientierung, die sich nach Hilfe sehnten, da kann sich Jesus nicht einfach zurückziehen. Im Markus-Evangelium, Parallelbegriff, heißt es noch, Jesus ergriff tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Menschen, die nicht wussten, wo sie sich orientieren sollen. Niemand, der ihnen sagte, auf was es ankommt im Leben. Wo sich Leben lohnt, warum sich Leben lohnt. Und Jesus konnte nicht einfach wegsehen. Es bewegt ihn, wenn er Menschen sieht, und das ist bis heute, die keine Perspektive haben. Jesus schaut auch heute nicht weg, wenn Menschen in ihrer Orientierungslosigkeit stehen und wenn er sie beobachtet. Das Problem ist, dass wir Menschen wegsehen von ihm. Und ihn immer anklagen, immer Gott anklagen, warum hilfst du nicht, warum tust du nichts? Warum sind wir so orientierungslos? Warum läuft die Welt aus dem Ruder? Ja, warum läuft sie aus dem Ruder? Weil wir nicht zu Jesus hinsehen. Ganz einfach deshalb. Jesus sieht schon hin und es tut ihm sehr leid, aber wir laufen leider nicht wie diese Menschen hier um den See Genezareth, um ihn zu sehen, sondern wir laufen weg. Wir müssen nur mal kommen und mal am Staufacher verteilen, die Reaktion der Menschen sehen. Wenn sie Bibelverse sehen, sie laufen weg. Nicht alle, aber viele. Da kann man nachher nicht Gott die Schuld zuweisen. Jesus hat tiefes Mitgefühl mit uns Menschen. Er hat so tiefes Mitgefühl mit dieser verlorenen Welt, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Das war das tiefe Mitgefühl Jesu, dass er diese Demütigungen und dieses Leiden auf sich genommen hatte. Mitgefühl und Liebe war unsere Rettung. Dass wir einen Gott haben, der mit uns Mitleid hat, wenn er uns in unserer Verlorenheit sieht. Nun, Jesus heilte die Menschen, wie man aus anderen Berichten der Evangelien sieht. Übrigens, alle vier Evangelien berichten über dieses Ereignis. Ich habe es euch aufgeschrieben. Dann lehrte er sie über das Reich Gottes. Das war ja das Wichtigste für Jesus, dass er die Menschen über das Reich Gottes lehrte. Denn wenn sie das verstanden, wurden sie heil, bekommen sie ewiges Leben. Wenn sie körperlich geheilt wurden, waren sie einfach für eine gewisse Zeit wieder gesund. Aber irgendwann starben sie dann auch. Deshalb war Jesus viel wichtiger, dass er das vom Reich Gottes sprach. Und Jesus schien in diesem Predigen und Heilen die Zeit zu vergessen. Und glücklicherweise waren ja seine Jünger mit dabei. Die hatten die ganze Sache ein bisschen im Überblick. Sie scheinen die Lage unter Kontrolle zu haben, nämlich gegen Abend kommen sie zu Jesus und stupfen ihn und sagen, wir sind hier an einem einsamen Ort, Jesus, und es ist schon spät, schick die Leute fort, dann können sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen holen. Die Jünger befürchteten, dass dieser Tag ein schlimmes Ende finden wird, wenn diese Masse von Menschen keine Nahrung findet. Man musste handeln, solange es noch Zeit war. So vernünftig waren sie. So eine klare Sicht für die Situation hatten sie. Ihr Plan, wie sie es lösen könnte, war auch absolut vernünftig und gut. Und ich hätte, ehrlich gesagt, es auch nicht anders gemacht. Ich hätte keinen besseren Vorschlag gewusst. Aber die Antwort von Jesus, die war so etwas von überraschend, dass er ihnen sagt, sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Also ich kann mir vorstellen, wie die Jünger Jesus angeguckt haben. Was hat er jetzt gesagt? Mir, diese Menge, Na, das meint er nicht ernst. Ich glaube, die mussten sich zuerst mal fassen, ob sie überhaupt verstanden haben, dass Jesus ihnen den Auftrag gibt, diese Masse von Menschen, was füttern kann man nicht sagen, zu essen zu geben. Müsst ihr euch das mal vorstellen. War das wirklich sein Ernst? Und vermutlich versuchten sie, nachdem sie sich dann einigermaßen gefasst hatten, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Es war aber relativ schnell klar, dass sie weder genügend Geld hatten, um Nahrung einzukaufen für diese Masse von Menschen, noch hatten sie geeignete Transportmittel, um die ganzen Esswaren dorthin zu transportieren. Wie hätten sie das tun sollen? Stellen wir uns einmal vor, heute würde jemand hier hineinkommen und sagen, liebe Leute, wir sind ja mehr als die Jünger, die hier zusammen sind. Da gibt es eine Gruppe, das sind etwa 10 bis 15.000 Leute, die müssen in ein bis zwei Stunden müssen die verpflegt werden. Macht das. Was denkt ihr, was wir machen würden? Wir denken, hey, soll das selber machen? Wir hätten überhaupt, sogar wenn wir das Geld noch zusammenkriegen würden, würden wir sagen, das bringen wir gar nicht fertig. Die Geschäfte sind zu, das ist unmöglich. Das müssen wir uns mal vorstellen, was Jesus von seinen Jüngern verlangte, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, schließlich hatten sie ihre Möglichkeiten abgeklärt, das war ja auch nicht so schwierig, weil sie hatten gar nicht so viele. Und die waren dann auch äußerst bescheiden. Wir haben hier aber nur 5 Brote und 2 Fische, sagten sie. Das war's dann, mehr hatten sie nicht zu bieten. Sie waren schon am Ende des Lateins. Sie hatten absolut keine Ahnung, wie sie den Auftrag von Jesus nur ansatzweise erfüllen könnten. Sie stellten sozusagen ein Budget, sie stellten fest, was sie hatten, das wussten sie ja relativ schnell. Und wie viel sie ausgeben könnten, das war auch eine einfache Rechnung. Und offen gesagt war es praktisch nichts, was sie hatten im Vergleich zum Auftrag, den Jesus erteilte. Und wie gut können wir diese Jünger verstehen? Wir hätten mit größter Wahrscheinlichkeit nicht anders reagiert. Wären genauso komisch dagestanden, hätten genauso komisch geguckt, hätten genauso unverständlich gedacht, wie kann Jesus das von mir erwarten? Was aber doch zu denken gibt, ist, dass die Jünger nicht auf die Idee kamen, Jesus könnte da vielleicht etwas machen. Sie haben ihre Möglichkeiten abgecheckt, aber nicht die Möglichkeiten, die Jesus hat. Die hatten sie völlig vergessen. Immerhin, das dürfen wir nie vergessen, erlebten sie tagtäglich, wie Jesus heilte. Auch an diesem Tag. Sie erlebten, wie Jesus auf dem See Genezareth einen extrem starken Sturm bändigte. Sie erlebten, dass Jesus ihnen den Auftrag und Vollmacht gab, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Und das ist alles geschehen, das konnten sie alles tun und sie kamen ganz begeistert von diesem Missionseinsatz zurück, weil sie staunten, was für Kräfte und Mächte Jesus ihnen gegeben hat. Warum nur kommen diese Jünger jetzt, wenn ihnen Jesus den Auftrag gibt, diese Menschen zu verpflegen, nicht auf die Idee, Jesus könnte eine Lösung dafür haben? Warum besinnen sie sich auf ihre eigenen Schwächen, auf ihre eigene Beschränktheit? Sie hatten genug Beispiele in ihrem Leben, zu was Jesus fähig ist. Sie hatten auch genug Beispiele aus der Geschichte Israel, zu was Gott fähig ist. Keiner kam auf die Idee, zu Jesus zu sagen, er könnte doch jetzt ein Wunder tun. Ein Wunder, wie Gott es seinerzeit in der Wüste tat, als er das Volk Israel verpflegte, das noch viel, viel größer war als diese Menschen hier. Brot vom Himmel kam. Jesus, wenn damals Brot vom Himmel kam, dann kannst du doch auch heute Brot vom Himmel schicken. Keiner kam auf die Idee. Für Jesus wäre das bestimmt kein Problem gewesen. Ist das nicht erbärmlich, dass sie nicht auf diese Idee gekommen sind, obwohl sie so viel mit Jesus erlebten? Aber, und das ist das, was mich auch immer wieder bewegt, unterscheiden wir uns wirklich so von diesen Jüngern? Ist unser Verhalten nicht oft genauso erbärmlich? Haben wir nicht schon viele Führungen und Wunder Gottes erlebt? Und was geschieht dann, wenn wir nachher wieder vor einer neuen Herausforderung stehen? Sagen wir, jawohl, wir packen es an. Letztes Mal hat uns der Herr geholfen, er wird uns auch diesmal helfen. Voran geht's. Sind wir so? Es gibt schon Leute, die so sind. Aber leider machen wir es oft wie die Jünger. Wir überlegen, was wir haben. An Gaben und Begabungen, an materiellen Dingen. Und kommen relativ schnell zum Schluss, dass es nicht reicht. Wir möchten das gerne tun, was Gott von uns erwartet, aber wir haben zu wenig. Wir leben nach unserem Budget, so wie wir budgetiert sind. Und das reicht selten weit. Wir schauen, was wir an Begabung, an Mittel und Kräfte haben. Wir machen einen Businessplan, das ist sowieso in. Wir setzen Ziele und alles, wir rechnen alles perfekt aus. Da sind wir Schweizer ja bekannt. Wir reizen das Menschenmögliche voll und ganz aus. Doch wir vergessen leider zu oft, mit dem zu rechnen, was Jesus tun könnte. Wir stehen dann etwas frustriert da und denken, eigentlich wollten wir, aber wir waren zu schwach, wir hatten zu wenig, es ging nicht. Zu wenig Gaben, zu wenig Begabung, zu wenig Geld, zu wenig, zu wenig. Das ist budgetiertes Leben, berechenbares Leben. Und im Gegensatz möchte ich das bewegte Leben aufzeigen. Wenigstens kamen die Jünger in ihrer Hilflosigkeit zu Jesus. Das war schon mal ein guter Schritt. Sie konnten vermutlich gar nicht begreifen, wie Jesus so etwas Unmögliches von ihnen forderte. Aber sie brachten alles, was sie fanden, zu Jesus. Sie hätten es auch anders machen können. Sie hätten sagen können, hey, wir haben hier noch fünf Brote und zwei Fische. Jetzt warten wir mal, weil wenn wir jetzt nichts haben, dann muss Jesus sie wegschicken. Dann sollen die in die Dörfer gehen und dann haben wir wenigstens für uns und für Jesus genug zu essen. Lieber wir haben genug und Jesus hat genug, als dass alle etwas davon essen und jeder bleibt hungrig. Hätten sie auch machen können. Es ist gar nicht so selbstverständlich, dass sie mit dem Brot rausgerückt sind, das sie hatten. Und Jesus forderte sie nun auf und sagt, bringt sie mir her. Und so nahm das unfassbare Wunder ihren seinen Fortgang. Übrigens, was hier geschah, das ist auch wichtig in dem Zusammenhang immer wieder zu sehen, ist, dass das, was hier geschah, nicht ohne Vorbild geschieht. Ähnliche Ereignisse gibt es auch schon an anderen Orten in der Bibel, auch im Alten Testament, zum Beispiel die Witwe mit dem Öl, den Ölkrügen, die von einem Ölkrug massenhaft Ölkrüge füllen konnte. Oder wir haben es auch in der Zeit des Elisa, gibt es auch eine Brotvermehrung. Die beiden Stellen habe ich euch da bei den Stellen zum Nachschlagen aufgeschrieben. Königbuch. Also, nachdem er angeordnet hatte, die Leute sollten sich ins Gras lagern, nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte dafür Gott. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern und die Jünger verteilten sie in der Menge. Also die Leute wurden, das sieht man als Parallelbericht, in Gruppen gesetzt von 50 Leuten. Das gab zwischen 200 und 300 Kreise mit 50 Leuten. Stellt euch das mal vor. Das muss ja riesig gewesen sein. Jesus nahm das Brot und die beiden Fische, blickte zum Himmel und dankte. Was ich da eigentlich noch interessant fand, was mir augenfällig wurde, wir sind uns gewohnt, unser Haupt zu neigen, wenn wir Gott danken. Und in der Bibel entdecken wir doch oft, dass das Haupt nicht geneigt wird. Gut, wir empfinden das als eine Haltung der Demut. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich finde es auch interessant. Jesus erhebt sein Gesicht und schaut nach oben und bedankt sich. Mit dieser Sicht, alle guten Gaben kommen von oben, vom Schöpfer des Himmels und der Erde. Müsst ihr euch mal achten, in der Schrift wird eigentlich der Blick hochgehoben, um damit auszudrücken, dass wir dem Gott, dem Höchsten, vertrauen. Das war eigentlich eine ganz übliche Gepflogenheit, was Jesus hier tat. Das taten auch andere Juden, wenn sie aßen, dass sie ihren Blick erhoben und Gott dafür dankten. Also die Jünger verteilten das Brot, alle wurden satt und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war, 12 Körbe voll. Am Ende war mehr übrig, als sie zu Beginn hatten. Das ist umso erstaunlicher, wenn wir sehen, wie viele Leute verköstigt wurden. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Jetzt, wenn wir die Frauen und Kinder noch mitrechnen, nehmen wir mal eine Frau pro Mann plus ein Kind, das ist für die Zeit relativ wenig, aber nehmen wir jetzt mal ein Kind, dann sind wir schon bei 15.000 Menschen. Das ist eine Riesenmenge. 15.000 Menschen. Könnt mal überlegen, die nicht gerade in Zürich wohnen, wie viele Leute in eurer Ortschaft wohnen, wo ihr lebt. 15.000 sind ganz schön viele. Jesus kann aus unseren geringen Gaben und Begabungen Großartiges machen. Er zeigt aber auch vor allem, wie großzügig Gott ist. Bei Gott gibt es alles im Überfluss. Schon im ersten Kapitel des Johannesevangeliums heißt es, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Wir haben immer empfangen, wir sind Empfangende, von Jesus empfangen wir Gnade um Gnade. Und was wir schon heute gehört haben, was Jesus der Samariterin am Brunnen sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Ich weiß nicht, wie wirklich das in unserem Leben zum Tragen kommt, dieses Wissen, dass wir alles von Jesus bekommen. Und dass dieses Wasser, das Jesus uns gibt, und dieses Brot, ist auch das Bild für Leben, das aus Jesus fließt zu uns. Wie wir aus dem leben. Sind wir wirklich überzeugt, dass Jesus wirklich alle unsere tiefsten Bedürfnisse und Sehnsüchte stillen kann? Oder suchen wir überall anders eine Lösung zu finden? Überall anders Hilfe zu finden? Nicht, dass wir einander nicht helfen sollen, aber ist es nicht oft so, wir denken, ich muss noch an diese Konferenz, ich habe nichts gegen Konferenz, ich gehe auch dahin, aber jetzt muss ich noch an diese Konferenz und ich muss dort noch mitgemacht haben und dieses Buch muss ich gelesen haben, bis dass ich die Fülle Gottes in Christus habe. Nein. Ich habe nichts gegen Konferenzen, die sind sehr hilfreich, aber wenn da drin wir meinen, dort fließe Fülle, das ist nicht richtig, die Fülle kommt von Christus. Oder dann höre ich auch immer wieder mit diesem Selbstwert, wie wichtig das ist, und ich finde es auch wichtig. Aber Den Selbstwert finde ich in Christus und nicht in mir. Das ist das Problem, das ich in unserer christlichen Szene manchmal beobachte, ist, dass wir der Lüge folgen, dass der Selbstwert, was wir wert sind, in uns finden könnten. Das ist eine Lüge. Es gibt auch fromme Lügen. Das ist eine ganz gefährliche Lüge. Denn unseren Selbstwert finden wir nur in Christus, weil er uns den Wert gibt, den wir haben. Nur in Christus fließt das Leben. Und vielleicht müssen wir wieder viel mehr Zeit darauf verwenden, mit dem, was wir haben, zu Jesus zu kommen, um an diese Quelle wieder neu angeschlossen zu werden. Also überall herumzuspringen und überall diese Praktik muss man noch und das muss man noch erlebt haben und diese Segnung muss man noch erlebt haben. Du musst eins erlebt haben, dass Christus dein Leben bestimmt. Das musst du erlebt haben. Dass Christus in dein Leben hineinwirkt. Nützen alle Therapien nichts, wenn wir Jesus nicht diesen Zugang lassen, um dass er in uns wirken kann. Dass wir wirklich darauf bauen, dass er unsere Sehnsüchte stillt. Im Epheserbrief heißt es sogar, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten und uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Glauben wir denn das überhaupt noch? Dass er diese Kräfte wirkt, auch in meiner seelischen Not, dass ich wirklich von Jesus erwarte. Es gibt nämlich eine Strömung in den letzten Jahren, seit ich Pastor bin, ist das so, man sucht doch nicht mehr beim Pastor Hilfe, wenn man in seelischer Not ist, man geht zum Psychologen, man geht zum Psychiater, man geht überall hin. Jesus ist die Antwort, das muss einfach einmal wieder deutlich gesagt werden, weil von da kommen Kräfte. Damit lehne ich alles, was ich jetzt gesagt habe, ich lehne es nicht fundamental ab, aber wenn das einfach neben Jesus steht und Jesus da ist, dass wir es schön miteinander haben am Sonntagmorgen und Gemeinschaft mit Christen, aber nicht diese Kraft zum Tragen kommen darf, dann sind wir auf dem Holzweg. Dann machen wir es wie die Jünger, die eben budgetiert leben, die sehen, was sie für Möglichkeiten haben. Aber Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Paulus hatte das an seinem eigenen Leib erfahren. Er musste mit Grenzen leben. Gott verweigerte ihm die Heilung, aber gerade darin erwies Gott seine Kraft. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade, je schwächer du bist, desto stärker erweist sich in dir meine Kraft. Jetzt könnte man sagen, ja, bitte sehr. Paulus könnte sich jetzt ärgern und sagen, ja, was ist denn das für ein Glaube? Was ist das für ein Gott? Er sagt, ich soll schwach bleiben, sein kann. Ich will doch stark sein. Die Reaktion des Paulus ist fantastisch. Jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Ich freue mich darüber, dass durch mein Leben und durch meine Schwäche hindurch die Kraft Gottes zum Tragen kommt. Ist das nicht großartig? Unser Gott ist ein Gott, der uns großzügig segnet. Wer aus seiner eigenen Kraft lebt, der wird nicht viel Bewegendes erfahren. Er lebt ein budgetiertes, ein berechenbares Leben, das von seinen eigenen Möglichkeiten ausgeht, von den eigenen Kräften, von den eigenen Begabungen. Das ist auch gut, die haben wir. Wer aber Jesus etwas zutraut, der lebt ein bewegtes Leben, ein Leben, das erfüllt. Aber eines müssen wir beachten, das alles erleben wir, wenn wir Jesus mit unserem ganzen Leben voll und ganz vertrauen. Oder man kann es auch etwas direkter und unpopulärer sagen, wenn wir ihm gehorchen. Glaube, ein ganz wichtiger Aspekt des Glaubens ist Gehorsam. Weil der Gehorsam beweist, ob ich glaube. Also, wenn Jesus sagt, ich soll nicht lügen und ich nicht lüge, dann vertraue ich, gebe ich meinem Vertrauen Ausdruck, dass ich das ernst nehme. Sage, ja, wenn er das sagt, dann wird das richtig sein, dann mache ich das nicht. Das ist Vertrauen, das heißt Glaube. Und wenn die Jünger schon nicht wussten, wie sie den Auftrag von Jesus erfüllen sollten, dann befolgten sie wenigstens seine Anweisungen. Da rebellierten sie nicht. Sie taten, was Jesus sagte, auch wenn sie sich noch nicht vorstellen konnten, wie das rauskommt. Sie gaben ihm das Brot und die Fische. Sie schauten dafür, dass die Leute sich hinsetzen. Muss man mal sehen, dass die Nahrung war noch nicht da. Jesus sagt, setzt die Leute in Gruppen und sie sagen, komm, setzt euch 50 zu 50, es wird gleich etwas zu essen geben. Oder? Müsst ihr euch mal vorstellen. Es war noch nichts, das waren immer noch die 5 Brote und die 2 Fische. Und die gruppierten die Leute fragten, warum sollen wir uns gruppieren? Es gibt ja gleich etwas zu essen. Wir haben 5 Brote und 2 Fische. Ja, sie mussten das mal machen. Sie mussten mal bereit sein, etwas zu tun, was komisch ist für alle, die da waren. Da dachten vielleicht einige, ja, das sind, ich sehe ja gar nirgends irgendwo Behälter, wo so viel Nahrung wäre, dass wir essen könnten und so weiter. Sie waren gehorsam, auch wenn es komisch wirkte. Aber sie taten, was Jesus sagte. Wenn wir die Kraft Gottes erleben wollen, wenn wir ein bewegtes, ein von Gott bewegtes Leben führen wollen, dann werden wir das nur erleben, wenn wir das tun, was Gott von uns erwartet. Wir werden nicht erleben, wie Menschen zum Glauben an Jesus finden, wenn wir ihnen nicht von Jesus erzählen. Es werden keine Menschen zu Jesus finden, wenn sie nicht von Jesus hören. Wir haben diese Aufgabe erhalten, das zu tun, als Gemeinde und auch persönlich. Wir werden im Friesenberg nichts bewegen können, wenn wir auf unsere Kräfte setzen. Wir können planen, wir können rechnen, das können wir alles gut. Wir wissen, was wir wollen. Es wird nicht reichen. Und vielleicht hat das schon jeder von euch gedacht, dass er das Konzept nach Hause geschickt bekommen hat. Ja, das reicht nicht. Ganz vergessen. Du musst nur die Gemeinderechnung genau ansehen. Es reicht nicht. Klar, ich weiß, es reicht nicht. Es wird nicht reichen. Das ist klar. Aber es hat noch nie gereicht am Anfang, wenn im Reich Gottes etwas in Bewegung kam. Noch nie. Ich kenne kein Missionswerk und ich kenne keine Arbeit, wo zuerst einer 10 Millionen hingelegt hat und gesagt, jetzt könnt ihr mit dem Geld machen, was ihr wollt. Ich fände das auch super. Ich fände das super, wenn Gott uns 10 Millionen hinlegen würde. Ich wüsste sofort, was ich machen würde. Sofort. Ich werde sofort aktiv. Aber Gott handelt offensichtlich anders mit uns. Nur wenn wir Jesus das Wenige geben, was wir haben, kann er etwas daraus machen. Behalten wir aber alles für uns, weil wir befürchten, wir würden alles verlieren, dann werden wir die Kraft Gottes nicht erleben. Und wir werden schlussendlich alles verlieren. Ich kann das nicht ändern. So funktioniert die geistliche Welt nun mal. Dass ich Jesus etwas abgebe und er viel daraus macht. Und Jesus hat nicht zuerst den Jüngern das Brot vermehrt und gesagt, sieht er, ist kein Problem. Sondern hat sie zuerst herausgefordert. Weil er wollte, dass sie ihm vertrauen. Die größte Freude, die Jesus gehabt hätte an diesem Tag, wäre gewesen, wenn die Jünger gesagt hätten, Jesus, wir wissen, du schaffst das. Das Volk wurde vom Brot vom Himmel versorgt, du wirst das auch machen können, du hast den Sturm gestillt, du hast uns Vollmachten gegeben, du hast heute viele Menschen geheilt, du wirst auch diese Menschen verpflegen können, wir können es nicht, aber wir helfen dir. Das hätte Jesus gefreut. Dann hätte er vermutlich auch gesagt, solchen Glauben habe ich schon selten angetroffen bei euch. Uns geht es oft wie den Jüngern. Wir rechnen mit dem, was wir haben, und dementsprechend handeln wir. Wir sind uns gewohnt, und das ist sicher auch nicht schlecht, ein Budget zu erstellen. Ich meine, es ist nicht nur ein finanzielles, auch ein ideelles Budget. Aber das machen wir eben nicht nur im Finanziellen, das machen wir auch im praktischen Bereich unseres Lebens. Wir budgetieren unsere Kräfte, sagen, das liegt nicht mehr drin. Das können wir nicht, jenes können wir nicht. Das führt zu einem budgetierten Leben, ein Leben, das für uns berechenbar und so weit wie möglich auch absehbar ist. Vielleicht da oder da eine kleine Budgetübertretung, aber wir sind froh, wenn das nicht geschieht. Wir laufen gern in geordneten Bahnen. Jesus möchte aber nicht, dass wir so leben. Er will, dass wir von seinen Möglichkeiten ausgehen. Er will, dass wir ihm zutrauen, dass er genug hat, genug für alle und für alles. Dass keiner hungrig bleibt, auch seelisch keiner hungrig bleibt. Dass bei ihm die Antworten für alles ist, alles gefunden wird. Jesus möchte uns ein bewegtes Leben schenken. Man könnte auch sagen, ein erfülltes, ein reiches Leben. Reich an Erfahrungen mit Gott. Und es ist schon etwas vom Schönsten, wenn man Erfahrungen mit Gott macht. Er will, dass wir erleben, dass er durch alles hindurch uns zu helfen vermag. Seinem Volk hat er versprochen, ich, der Herr, werde euch immer und überall führen, auch im dürren Land werde ich euch satt machen und euch meine Kraft geben. Ihr werdet wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Das steht im Alten Testament, aber das gilt für uns als Christen bis heute. Das wird Gott tun in deinem Leben. Nur muss dir einmal klar sein, dass er das wirklich tun wird. Und wir müssen aufhören, unser Leben zu trennen, unser geistliches Leben, und denken, ja, da gehen wir dahin, da gehen wir dahin, da kann Jesus eh nichts machen, sondern dass wir wirklich wieder neu lernen, Jesus zu vertrauen. Aber alles hat seinen Preis. Ich muss lernen, meine Sicherheiten, auf die ich mein Leben aufbaue, Jesus zu übergeben. Jesus soll meine Sicherheit sein. Denn nur dann können wir erleben, was Großartiges Jesus tun kann. Jesus sagte einmal seinen Jüngern, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts, was Bedeutung hat. Aber mit ihm können wir Dinge erleben, die uns in Staunen versetzen, so wie diese wie die Jünger, als sie das erlebten. Ohne mich können wir nichts tun. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, wir würden oft gern vieles ohne dich tun, weil es uns einfacher und übersichtlicher scheint, weil wir dann die Herrschaft über die Situation haben. Und es ist für uns gar nicht so einfach, wie auch für die Jünger nicht, dass wir dir glauben, dass du mehr vermagst. Dass wir dir zutrauen, dass du all das, was uns bewegt, dass du das in den Griff bekommst. Dass bei dir Leben im Überfluss ist. Auch selbst durch dürre Zeiten hindurch, du uns hältst und trägst, wenn wir mit dir unterwegs sind. Herr, lass uns das erfahren, lass uns nicht ein Leben führen, das begrenzt ist, das berechnet ist von uns. Lass uns ein Leben führen, das bewegt ist von dir, von deiner Gnade und Barmherzigkeit, dass wir sagen können, Gnade um Gnade haben wir genommen von dir. Und dass wir erleben dürfen, wie du immer wieder im Großen und im Kleinen die Kräfte gibst, die wir brauchen. Dass wir staunen, zu was du uns gebrauchen kannst, wo, dass wir nie dachten. Weil du durch unsere Schwäche mächtig bist. Hilf uns auch als Gemeinde, du siehst, wir sind auch keine starke Gemeinde. Aber durch diese Schwäche hindurch kannst du deine Kraft erweisen. Wir wollen es dir einfach all diese Fragen, die uns auch bewegen in Bezug auf unsere Gemeinde, wie sie sich entwickelt, wie wir jetzt Situation drinstecken mit all den Fragen, die offen sind, wir legen sie in deine Hände. Wir sind auch am Ende des Lateins, so wie die Jünger das nicht mehr wussten, aber du weißt, wie es weitergeht. Du weißt auch, wie es mit dem Friesenberg weitergehen soll. Es ist deine Gemeinde und du hast gesagt, du bist im Schwachen mächtig. Wir danken dir und beten dich an. Amen.